Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung, das Buch der Offenbarung. Und nach den Feiertagen wollen wir uns wieder, eben wie gesagt, diesem Buch uns zuwenden in unseren Predigten. Ich möchte nicht all das noch einmal wiederholen, was wir in den letzten Betrachtungen alles angeschaut haben im letzten Jahr, sondern dort weitermachen, wo wir in der letzten Betrachtung stehen geblieben sind. Den letzten Abschnitt, den wir gemeinsam studiert haben, waren die Verse 4 bis 8. Und in diesen Versen ging es um den Gruß des Apostel Johannes. Und heute machen wir weiter ab Vers 9. Und mit diesem Vers, mit dem Vers 9, beginnt der Bericht des Johannes über die Anfänge der Vision, der Offenbarung, die er hatte. Ja? Und diese Vision zieht sich ja über das ganze Buch der Offenbarung bis zum 22. Kapitel, Vers 21. Und das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu dem Buche des Propheten Daniel. Wir wissen, dass Daniel, der Prophet Daniel, auch Visionen hatte. Aber diese Visionen waren manchmal in Abständen von etlichen Jahrzehnten dem Daniel gegeben. Und hier sehen wir den Unterschied zu dem Apostel Johannes. Er hatte diese eine Vision, er hatte sie in einem Stück. Und in einem Stück schreibt er sie dann nieder und schickt es dann an die Gemeinden als einen Rundbrief. Ja? So, der Anfangsbericht oder der Anfang dieser Vision, den lesen wir in Vers 9 bis Vers 20 geht dieser Bericht. Ja? Und es ist in diesem Abschnitt, das sind 12 Verse, dass Johannes darüber schreibt, was gewesen ist. Ja? Wir erinnern uns an die Aufteilung des Buches der Offenbarung, die uns in Vers 19 gegeben wird. Schreibe, was du gesehen hast, das ist das Erste. Und das ist genau, was wir gemeinsam jetzt auch unter anderem studieren wollen. Vers 9 bis 20, wir werden nur bis Vers 11 kommen heute Morgen. Dann wird gesagt, schreibe, was ist. Und das ist das, was wir in Kapitel 2 und 3 lesen, wenn wir die Sendschreiben studieren. Und dann soll er schreiben, was nach diesem geschehen soll. Und dieser Bericht, der sich mit der Zukunft beschäftigt, fängt mit Kapitel 4 an und geht bis Kapitel 22. Ja. So, gemeinsam möchte ich zunächst einmal den Text lesen. Eigentlich gehören die Verse 9 bis 20 zusammen, aber weil wir nur die ersten drei Verse 9 bis 11 anschauen, heute Morgen werde ich diese auch lesen und nicht den ganzen langen Text. Lest doch bitte mit mir mit, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da hieß Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien, gen Ephesus, gen Smyrna, gen Pergamos, und gen Thyatira, und gen Sardes, und gen Philadelphia und gen Laodicea. Soweit zunächst einmal der Text. So, die Verse 9 bis 11, das sind die Verse, über die wir gemeinsam nachdenken. Manches in diesen Versen haben wir schon angesprochen. Wir sehen zum Beispiel, dass diese Aussage des Herrn Jesus, und wir wissen genau, dass hier der Herr Jesus spricht, ja, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, darüber haben wir schon gesprochen, als wir gemeinsam Vers 8 uns angeschaut haben. Deshalb möchte ich nicht noch einmal darauf eingehen, aber die anderen Dinge möchte ich mit uns anschauen. Überschrieben habe ich diese Verse 9 bis 11 mit den folgenden Worten. Es ist die Umstände der Vision, die uns zunächst einmal weitergegeben werden. Wenn wir weiterschauen in Vers 12 bis 16, dann sehen wir, hier wird uns der Inhalt der Vision zunächst einmal weitergegeben und vor allem auch, was Johannes tatsächlich gesehen hat, ja, als er sich umdreht und dann den verherrlichten Herrn Jesus Christus sieht. Und in den Versen 17 bis 20 haben wir dann den Auftrag, der dann dem Apostel Johannes gegeben wird. Aber heute geht es um die Umstände der Vision zunächst einmal. Und das Erste, worauf ich uns aufmerksam machen will in diesem Bericht, ist die Identifizierung des Apostel Johannes mit den angeschriebenen Gemeinden. Ja? Schaut einmal, Johannes sagt in Vers 9, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. So eins wissen wir mit Sicherheit, Johannes ist ein Kind Gottes, er ist ein Nachfolger Jesu Christi, er ist in der Verbannung aufgrund dessen, dass er für Jesus sich eingesetzt hat. Und hier identifiziert er sich mit den angeschriebenen Gemeinden und er sagt, ich bin euer Bruder. Und das meint, dass die Angeschriebenen oder dass er die Angeschriebenen als seine Geschwister anerkennt. Und wir fragen uns, naja, was ist denn dabei? Aber überlegen wir einmal, welche Gemeinden tatsächlich der Apostel Johannes hier angeschrieben hat. Da war die Gemeinde in Laodicea, ja? Und von dieser Gemeinde sagt Jesus selbst, dass sie lauwarm ist. Und wir kennen genau die Worte, die zu Laodicea gesprochen worden sind. Zu einem Zeitpunkt spricht Jesus davon, dass er sie, ja, ausspucken will. Dann haben wir auch die Gemeinde in Sardes. Und von dieser Gemeinde sagt Jesus, ohne durch die Blume zu sprechen, ohne es zu verschönern, dass sie eigentlich tot ist. Geistlich tot. So, wir sehen einmal, Jesus in seinem Ansprechen der Gemeinden, er ist nicht sehr diplomatisch. Ja? Er sagt tatsächlich, wie die Realität in diesen Gemeinden aussieht und er nimmt kein Blatt vor seinen Mund. Und wir wissen genau, was dieses Bild bedeutet. Er spricht Klartext, sagen wir im Deutsch. Ja? So, wir denken darüber nach, ja, so ist es. Jesus, der die Herzen der Menschen kennt, Jesus, der die Gemeinden ganz genau kennt, er offenbart, wie es um diese Gemeinden steht, geistlich. So, was bedeutet es nun aber, dass Johannes sich mit diesen Gemeinden, auch mit der Gemeinde in Laodicea, in dieser Weise identifiziert, dass er sagt, ich bin euer Bruder? Und ich denke, wir wissen alle, worauf ich hinaus will. Es bedeutet, dass selbst in einer Gemeinde wie Laodicea, dass selbst in einer Gemeinde wie Sardes, es immer noch solche gab, die im Glauben standen, die Jesus lieb hatten, die ihren Glauben ausgelebt haben. Die meisten in diesen Gemeinden, sie waren wohl geistlich abgestumpft, aber es gab immer noch diesen gläubigen Überrest und eben mit diesem gläubigen Überrest, die treu sind, die Jesus treu nachfolgen, die Jesus lieben, mit diesen identifiziert sich der Apostel Johannes. Es bedeutet aber auch, ihr Lieben, im Zusammenhang dessen, dass Johannes sich hier mit dieser lauwarmen Gemeinde so ein bisschen identifiziert, dass solange die Menschen leben, in dieser Gemeinde, die Hoffnung besteht, ja, dass sie wieder brennend für Jesus Christus werden können. Ich denke, das ist auch gemeint. Im Auftrage Jesu schreibt also Johannes an diese geistlich gesehen lauen Gemeinden, damit sie aufwachen aus ihrem Selbstbetrug und im geistlichen Tiefschlaf. So, Jesus schweigt nicht über den Zustand der angeschriebenen Gemeinden und der Zustand zum Beispiel von Laodicea oder Sardes ist schrecklich. Aber was Jesus macht, ist diesen Gemeinden einen Ausweg zu geben, Ausweg zu zeigen aus ihrer Sünde, aus ihrer Lauheit. Er sagt ihnen ganz genau, was sie zu tun haben in ihrem Zustand. Und ihr Lieben, das ist auch unser Auftrag. Wenn wir solchen Menschen begegnen, die sich zwar Christen nennen, aber sich im geistlichen Tiefschlaf befinden und dann auch in Sünde leben. Und wisst ihr, hier predige ich zu mir selbst. Ich bin nicht unbedingt einer, wenn ich mit einem, der sich mein Bruder nennt, geistlicher Bruder nennt, aber offenbart, dass er in einer wilden Ehe sich befindet oder in Sünde. Ich bin nicht unbedingt einer, der sagt, naja, wie kannst du das vereinbaren mit der Heiligen Schrift? Die Heilige Schrift sagt doch was anderes. Ich bin eher zurückhaltend und manchmal auch feige, muss ich dazu sagen. Ja? Und gerade dieses Jahr will uns ein Bekannter aus Deutschland besuchen, den wir schon mehr als 20 Jahre nicht gesehen haben, zu dem wir auch keinen Kontakt hatten. Und dieser Bekannte, der war Pastor gewesen, Jugendpastor in unserer Gemeinde, dann Pastor in einer anderen Gemeinde. Und jetzt hat er uns kontaktiert, weil er uns besuchen will. Und es stellt sich heraus, dass er sich von dem Gemeinde oder aus dem Gemeindedienst zurückgezogen hat, dem Glauben den Rücken gekehrt hat, dass er mit einer Frau zusammenlebt, die nicht seine Ehefrau ist. Ich weiß die ganzen Hintergründe nicht. Ich kann euch sagen, ich habe nicht unbedingt ein großes Verlangen, ihn zu sehen, wenn er kommt. Warum denn nicht? Ja. Er kennt die Wahrheit. Er hat die Wahrheit gepredigt. Und er war ein sehr begabter Prediger. Und durch sein Verhalten nun, er ehrt doch Jesus nicht. Ganz im Gegenteil, er verspottet den Glauben der Heiligen durch sein Verhalten. Vielleicht sieht er das nicht, wahrscheinlich sieht er das nicht, aber das ist furchtbar. Aber auf der anderen Seite, ihr Lieben, sehe ich auch die Möglichkeit, diesen Menschen noch einmal darauf hinzuweisen, dass, oder zu ermahnen, es ist eine Ermahnung, seine Wege zu überdenken und endlich Buße zu tun. Und ich bete und hoffe, dass ich, wenn dieser Mensch kommt und tatsächlich uns besucht, dass ich den Mut dazu habe, diese Dinge zu sagen, dass er falsch lebt und dass sein Verhalten einfach nicht nur nicht richtig ist, es ist ein Verspotten des Heilands Jesus Christus und er verspottet auch den Glauben der Heiligen. So, solange ein Mensch aber lebt, solange hat er die Gelegenheit, sich zu dem Herrn Jesus Christus zu wenden. Und wir wissen, es gibt ein zu spät. Jesus spricht zu diesen 7 Gemeinden durch Johannes, weil es noch nicht zu spät ist für sie. Er ermahnt sie. Und er ruft sie, zumindest manche von ihnen, die geistlich abgestumpft sind, er ruft sie zur Buße. Und dann sagt Johannes in Vers 10 etwas Bezeichnendes. Er sagt, ich war im Geist an dem Tag des Herrn. So, was bedeutet das? Hier in diesem Vers 10 lesen wir, so wie ich denke, von dem persönlichen Gottesdienst und der Anbetung des Johannes an des Herrn Tag. Ja, wir wissen, er war in der Verbannung, er war hier auf einer Insel, möglicherweise ganz alleine als gläubiger Mensch. Und hier befindet er sich im Gottesdienst oder im Gebet vor dem Herrn und er beschreibt das eben mit diesen Worten, dass er im Geist war, ja. So, das ist meine Vermutung und eigentlich mehr, ich denke, dass der Apostel Johannes hier von einer Entzückung spricht, die er in diesem Moment erlebt bei der Anbetung des Herrn Jesus und vielleicht auch so etwas wie eine Entrückung erlebt, wie seinerzeit der Apostel Paulus auch erlebt hatte Und er schreibt ja in 2. Korinther 12, Vers 2, ich weiß nicht, ob ich im Leib war oder nicht, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Da wurde derselbe, also Paulus selbst, entrückt bis an den Himmel. So, es gibt diese Erfahrungen, die manche Männer Gottes haben, die wir als mystisch bezeichnen würden. Und ich denke, das ist das, was Johannes hier erlebt. Übrigens, 4-mal gebraucht der Apostel Johannes diesen Ausdruck im Geist, in der Offenbarung, und jedes Mal spricht es von einer neuen Vision. Und ich denke, die letzte Vision, die der Apostel Johannes hatte, wo er sagt, ich war im Geist mitgenommen dort und dorthin, sieht er das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt. Ja? So, und Johannes findet es aber auch sehr wichtig zu erwähnen, dass er im Geist war oder diese Entzückung hatte an dem Tag des Herrn, ja, oder eigentlich an des zum Herrn gehörenden Tag, das wäre die richtige Übersetzung gewesen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist mit diesen Worten der erste Tag der Woche gemeint. Wir würden heute Sonntag sagen, ja. Und wir wissen, der erste Tag der Woche, das ist der Tag, der die neutestamentliche Gemeinde eigentlich charakterisiert. Wir wissen, es gibt verschiedene andere christliche Kreise, die das verneinen, die sagen, dass der Sonntag eingeführt worden ist von der katholischen Kirche, wer weiß, von Konstantin, und da gibt es verschiedene Ansichten, aber wir sehen in dem Neuen Testament, dass schon die erste Gemeinde sich am ersten Tag der Woche unter anderem versammelt hat. Warum? Warum ist es so? Ja, warum ist es so, dass der erste Tag der Woche die neutestamentliche Gemeinde charakterisiert? Wir wissen, am ersten Tag der Woche ist Jesus Christus auferstanden. Ja? Und mysteriöserweise, und manche, die von euch aus Russland kommen, ihr wisst ganz genau, selbst in der Sowjetunion unter dem Kommunismus hieß der Sonntag wie? Auferstehungstag. Und wenn ich heute darüber nachdenke, ich denke, was ist das? Ja? Im Kommunismus, wo der Glaube verleugnet wurde, wo die Gläubigen verspottet worden sind, hieß der Sonntag Auferstehungstag. Auferstehungstag, Voskresenje. Ja? So, die normale Reaktion eines Menschen, der das hört, Auferstehungstag, sollte die sein. Auferstehung von wem? Ja? Wessen Auferstehung wird an diesem Tag gefeiert? Erstaunlich. Nun, am ersten Tag der Woche, das wissen wir auch, wurde der Heiligen Schrift nach der Heilige Geist ausgegossen über die Gläubigen, und es entstand die Gemeinde, ja, Apostelgeschichte 2. Und wie gesagt, der erste Tag der Woche war eben auch der Tag, an dem die erste Gemeinde es wählte, sich zu versammeln. Apostelgeschichte 20, Vers 7 sagt uns, am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, um Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. In 1. Korinther 16, Vers 2 versichert uns, dass die Gemeinde in Korinth sich am ersten Tag der Woche versammelt hat, und der Apostel Paulus fordert sie auf, dass wenn sie sich versammeln, dann sollen sie etwas Geld einsammeln, um als Hilfe für die notleidenden Geschwister in Jerusalem zu sein. Ich lese diese Stelle. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat. So, das ist also die Aussage, die wir machen können, nachdenkend darüber, was die Heilige Schrift sagt, über den zum Herrn gehörenden Tag. Der charakteristische Tag des Volkes Israel war der siebte Tag der Woche, es war der Sabbat. Der charakteristische Tag der neutestamentlichen Gemeinde, die ja nun im neuen Bund, im neuen Verhältnis zu Gott steht, ist der erste Tag der Woche. Und das ist der Sonntag. Oder besser gesagt, Auferstehungstag. Denn Sonntag ist der Hinweis, dass dieser Tag der Sonne geweiht ist oder dem Sonnengott. Naja, wenn unsere Sonne Jesus Christus ist, dann ist es auch okay. Aber besser für uns ist es zu verstehen, dass es der Auferstehungstag ist, an dem wir uns versammeln als die Gemeinde des Herrn Jesu. So, und An solch einem Auferstehungstag finden wir den in der Verbannung lebenden Apostel Johannes im Geist bei der Anbetung Gottes. Und wir lesen weiter im Text, dass Johannes in seiner Anbetung unterbrochen wird. Ja? Und zwar durch eine Stimme wie von einer Posaune. Und das ist das, was wir feststellen werden, wenn wir weitermachen in unserem Studium der Offenbarung, dass Johannes gebraucht dieses vergleichende Wörtchen wie sehr oft in der Offenbarung. Er tut es nicht zum Beispiel oder nicht so oft in dem Evangeliumsbericht, den er gibt, oder auch in seinen Briefen. Gebraucht er kaum das vergleichende Wort. In der Offenbarung immer und immer wieder. Mit uns ist es ähnlich, wir gebrauchen dieses vergleichende Wort auch immer wieder. Wir sagen zum Beispiel, er ist so schnell wie ein Pfeil. Ja, so ist ein Vergleich. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, da habe ich mit einem befreundeten Ehepaar und ihrem Sohn ein Eishockeyspiel angeschaut, das war in Vancouver. Und der Vater, sie waren große Hockey-Fans, er schaute sich das Spiel an und er war nicht sehr zufrieden mit den Spielern. Er sagte zu einem Spieler, Mensch, der ist ja so langsam wie eine Schlange. Er wollte eigentlich sagen, Snail, so langsam wie eine Schnecke, aber Snail and Snake ist ja ähnlich im Englischen. So, er sagte, er ist so langsam wie eine Schlange. Snail, Snake, Snake. Und der Sohn schaute ihn an und sagte, Papa, es gibt Schlangen, die sind sehr, sehr schnell. Und dann sagte der Vater, ja, wie eine tote Schlange. Ja? So, er wollte die Blöße nicht geben, dass er sich versprochen hat, anstatt Schnecke zu sagen, hat er Schlange gesagt. Aber wir gebrauchen diese vergleichenden Wörtchen oder das vergleichende Wörtchen wie auch. So, warum macht es der Apostel Johannes? Und ich denke, wir wissen auch, warum er das tut. Ihr Lieben, lebend im ersten Jahrhundert hat Johannes, der Apostel Johannes, Schwierigkeiten mit dem Wortschatz, den er hatte, die Dinge zu beschreiben, die er in seiner Vision gesehen hat. Ja? Und deshalb vergleicht er diese Dinge, die er sieht, zum Beispiel im Himmel. Er vergleicht sie eben mit dem, was er schon kennt. Ja? Und wofür er auch ein Wort hat in seinem Wortschatz. So, wie will Johannes zum Beispiel, sagen wir mal, Raketen oder Flugzeuge beschreiben, lebend im ersten Jahrhundert. So, er macht einen Vergleich. Er macht einen Vergleich und gebraucht das Wort wie. Ja? Und manchmal, wir werden das sehen in unserem Studium, sind diese Vergleiche, die der Apostel Johannes macht, nicht einfach einzuordnen. Ja, wir lesen diese Dinge wie und dann erklärt er das, was er gesehen hat mit seinen eigenen Worten und wir denken, was wird hier gesagt? Ist nicht einfach zu verstehen, aber manchmal ist es nicht schwer, auf der anderen Seite ist es nicht schwer zu verstehen, was er meint. Wie zum Beispiel hier, wenn er sagt, es war eine Stimme, die wie von einer Posaune ist. Ich habe schon manche Posaunenchöre gehört, nicht Chöre, Orchester. Ihr mit Sicherheit auch. Ich denke, die Gnadenbaptistengemeinde hat ihrer Zeit auch so ein Posaunenorchester gehabt. Und was mich am meisten wundert, ihr Lieben, wenn ich diese Musiker sehe, dort mit diesen Blasinstrumenten, ja, keiner von ihnen trägt Gehörschutz. Das müsste verboten sein. Es müsste ein Gesetz geben und vielleicht gibt es auch ein Gesetz von der Berufsgenossenschaft, ja, der Musiker, dass aufgrund der Lärmbelastung man irgendeinen Gehörschutz tragen sollte. Die Musik ist zwar manchmal sehr schön, aber das ist doch ein gewaltiger Lärm, den sie da mit ihren Blasinstrumenten machen. Posaunen sind laut. Ich habe eine sehr lustige Geschichte gehört von einem Bruder hier aus Kelowna, wahrscheinlich aus der Gnadenbaptistengemeinde. Er wollte seine Tuba üben Am frühen Morgen hat er seine Tuba gepackt, seine Familie schlief noch und er ist rausgegangen in seine Apfelplantage und er wollte seine Tuba üben, weil er im Blasorchester mitgespielt hat. Und als er anfing, seine Tuba zu spielen, hörte er und sah er, wie ein Bär, der sich an seine Äpfel rangemacht hat, voller Panik davongelaufen ist, weil ihm das zu schrecklich war zu hören, was der da gespielt hat auf seiner Tuba. So Blasinstrumente sind laut. Und an dieser Stelle, hier in der Offenbarung, ist mit Sicherheit die Schofar gemeint. Ihr wisst, was eine Schofar ist? Ja? Das ist so ein Horn eines Widders. Ich denke, ich habe das richtig aus Widders. Ja? Und da wird reingeblasen und ein furchtbar lautes Geräusch entsteht. Ja? Und das ist, was Johannes meint. Dieses Horn wurde unter anderem, ist auch heute noch, als die Halja-Posaune bekannt unter den Juden. Und hier und da wird sie auch geblasen, gepustet, weißt du, besonders wenn auch zum Beispiel das neue Jahr anbricht. Und vielleicht habt ihr das auch gehört, dass der neu gewählte brasilianische Präsident Bolsonaro bei seiner Einsetzung am 1. Januar ja, so einen Schofar hat blasen lassen. Und ihr Lieben, diese Instrumente sind nicht leise, die sind sehr, sehr laut. Und das meint Johannes, wenn er sagt, dass die Stimme, die er hörte, wie die einer Trompete, es war laut und es war klar. Etwas später sagt Johannes noch einmal, sprechend von dieser Stimme, wenn er sagt, seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Jeder, der an einem Meer oder einem Ozean spazieren gegangen ist, der weiß genau, wie viel Lärm die Wasserwellen tatsächlich machen. Es ist laut, besonders wenn es stürmisch ist. Und ich denke, es ist nicht schwer für uns in dieser Weise, die Worte des Johannes auch zu interpretieren. Die Stimme, die Johannes hört, war laut und deutlich, sodass jedes zu ihm gesagte Wort er ganz genau verstanden hat. Es kann auch sein, dass die Lautstärke mit der Bedeutsamkeit und der Dringlichkeit zu tun hat, die ja in diesem Buch der Offenbarung unmissverständlich durchkommt. Wenn wir die Offenbarung lesen, haben wir den Eindruck, dass die Dinge, die uns weitergegeben werden, die Herausforderungen, die gemacht werden, dass sie in diesem Verständnis uns weitergegeben werden, naja, ihr habt noch Zeit, das wird noch irgendwann geschehen und ihr habt noch Zeit, Buße zu tun, also macht euch keine Gedanken. Nein, nein. Die Dringlichkeit dessen, was wir hier lesen, soll deutlich werden, ich denke, auch durch die Lautstärke dessen, dieser Stimme des Herrn Jesus. So manchmal, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber wenn unsere Kinder sich bockig verhalten haben, dann haben wir unsere Stimme auch erhoben, weil wir sicher machen wollten, dass sie verstehen, was wir meinen. Und oft hat das geholfen. So, was hat Johannes gehört? Was hat Johannes verstanden? Die Stimme sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. So, das, was wir hier lesen, ist ein göttlicher Befehl an Johannes. Er soll die ihm gegebene Offenbarung aufschreiben und an die 7 Gemeinden senden in Kleinasien, die es zu der Zeit tatsächlich auch gab. Sie existierten zu der Zeit. Und achten wir darauf, dass nicht nur der kleine Abschnitt, ja, des Sendschreibens, das an eine bestimmte Gemeinde gerichtet war, dieser Gemeinde zugesandt worden ist. Nein, die Offenbarung als Ganzes wurde auf eine Rolle geschrieben, wir können sagen heute ein Buch, aber es war eine Rolle gewesen. Und diese Rolle wurde gesagt, eine wurde zu den Gemeinden gesandt. Es war ein Rundbrief, der weitergereicht werden sollte in den Gemeinden und der dann auch öffentlich vorgelesen werden sollte, wahrscheinlich im Sonntaggottesdienst vor all den Gemeindemitgliedern. Das ist interessant. Stellt euch das mal vor. Laut wurde vor der versammelten Gemeinde das vorgelesen, was wir in diesen Sendschreiben der Offenbarung finden. Stellt euch vor, ihr seid Mitglieder gewesen, sagen wir mal, der Gemeinde in Laodicea. Natürlich wollen wir das nicht, aber stellt euch vor, ihr seid Mitglieder gewesen und ihr hört das. So jeder, der zugehört hat, nach dem öffentlichen Vorlesen dessen, der Sendschreiben, er wusste ganz genau, wie Jesus diese Gemeinde, in der er nun gewesen ist, wie Jesus sie beurteilt hat. Und nicht nur das, nicht nur seine eigene Gemeinde, nicht nur über den Zustand seiner eigenen Gemeinde wusste er Bescheid, er wusste auch Bescheid über den Zustand der anderen Gemeinden. 7 Gemeinden werden hier angesprochen. Ja? Warum nur diese 7 angeschrieben worden sind, die, wie gesagt, zu der Zeit tatsächlich existierten, das wissen wir nicht genau. Es gab ja viel mehr Gemeinden als diese. Ich denke, dass diese 7 Gemeinden mit ihren spezifischen Problemen, ich denke, so etwas wie repräsentativ für alle anderen Gemeinden im Verlaufe der Kirchengeschichte stehen. Vielleicht kann man die einzelnen Gemeinden auch zu einer bestimmten Zeit der Kirchengeschichte zuordnen. Ich weiß es nicht, dafür kenne ich die Kirchengeschichte zu wenig. Aber überlegen wir einmal. Die hier genannten Probleme, wir kennen die Sendschreiben in etwa, aber die genannten Probleme, die damals zum Beispiel für Laodicea, die damals für Ephesus, die damals für Sardes Realität waren, dieselben Probleme, die plagen auch die moderne Gemeinde. Nehmen wir die Gemeinde in Ephesus. Das Problem dieser Gemeinde war der Verlust der ersten Liebe. Ja? So diese erste brennende Liebe für den Herrn Jesus Christus war in der Gemeinde in Ephesus erloschen. Und Jesus spricht mit deutlichen Worten, sehr ernsten Worten, diesen Umstand an. Es ist nicht gut, wenn die erste Liebe flöten geht. Ja? Wenn man diese erste Liebe für Jesus verliert. So überlegen wir, denken wir, dass das nur ein Problem der Gemeinde in Ephesus war? Mit Sicherheit nicht. Das ist mit eins der größten Probleme der Gemeinde heute. Besonders solcher Gemeinden, die in der zweiten, dritten Generation stehen, nachdem es so etwas wie eine Erweckung gegeben hat in der Gemeinde. Aber schauen wir auch in unser Leben, ja? Wie sieht es in unserem Leben aus? Ist die erste brennende Liebe für unseren Heiland Jesus Christus in uns? Ist es die erste Liebe für den Heiland, die uns kennzeichnet? Indem wir reden, indem wir uns verhalten? Denken wir, dass die Gnadenbaptistengemeinde die erste Liebe noch hat und diese auslebt? Nun ja, das sind nicht sehr bequeme Fragen. Aber Jesus Christus geht es nicht darum, dass wir als seine Nachfolger es bequem haben in dieser Welt. Es geht Jesus darum, dass wir richtig leben angesichts der Wahrheit, dass er am Kommen ist, dass er vor der Tür steht. Jesus interessiert es nicht, ob die Programme, die wir in der Gemeinde haben, erfolgreich sind. Jesus interessiert es nicht, ob unsere Chöre, die wir nun natürlich nicht haben, ob sie falsch singen oder richtig singen. Was Jesus interessiert, ist eben unsere Liebe zu ihm und wie leben wir das aus? Ganz praktisch. So Jesus geht es nicht darum, dass wir es bequem haben, sondern dass wir richtig leben. Und schauen wir einmal auf die Gemeinde in Pergamon. Diese Gemeinde war bereit, oder die Christen in dieser Gemeinde waren bereit, Kompromisse mit der Welt zu schließen. Und Jesus spricht das ganz deutlich an mit sehr ernsten Worten. Denken wir, dass es nur ein Problem der damaligen Gemeinde in Pergamon war, Kompromisse schließen mit der Welt? Natürlich nicht. Wie viele Christen schließen heute Kompromisse und leben genauso wie die Welt und sagen, ich bin aber trotzdem ein Christ? Wir sehen, in seiner Souveränität wählt Gott selbst diese 7 Gemeinden, die er durch und durch kennt. Und er stellt sie als ein, ich sage einmal, als ein ermahnendes Spiegelbild vor die Gläubigen aller Zeitalter. Die Probleme dieser 7 Gemeinden, die sie plagten, die plagen alle Gemeinden aller Zeitalter oder haben geplagt und immer noch, plagen auch heute noch. So, warum sind es 7 und nicht, sagen wir mal, 10 oder 12, sind ja auch sehr wichtige Zahlen, oder 24. In der Offenbarung erscheint die Zahl 7, das haben wir schon erwähnt, sehr oft, 45 Mal. Wir haben 7 Gemeinden, wir haben 7 Lampensterne, 7 Segnungen und so weiter und so weiter. 45 Mal erscheint die Zahl 7. Und die Zahl 7, das wissen wir, ist die Zahl der Vollendung. So, deshalb ist die Offenbarung das Schriftstück des Wortes Gottes, das von der Vollendung der Pläne Gottes spricht mit dieser Welt. Und ebenso ist es auch hier mit den 7 Gemeinden. Sie stehen als diese 7 repräsentativ für alle Gemeinden. Und sie sprechen von der Vollendung des Werkes Gottes mit und in der Gemeinde. Und was bedeutet das? Ja, ganz einfach, gerade solchen Gemeinden, die diese Probleme hatten, wie Lieblosigkeit, die erste Liebe war verloren, die anderen gingen Kompromisse ein, von der anderen sagte Herr Jesus Christus, ihr seid tot. Ja, es ist ein Ruf zur Buße. Es ist ein Ruf zur Buße zu erkennen. Es ist nicht nur eine Verurteilung, ja, und dann weg mit euch, sondern es ist ein Ruf zur Buße. Und wir werden mehr dazu sagen, wenn wir uns mit den Sendschreiben beschäftigen. Aber ich möchte hier unsere Betrachtung heute Morgen schließen, weil der nächste Abschnitt des Berichtes ein sehr, sehr wichtiger ist. Und ich möchte viel Zeit nehmen, um in diesem Abschnitt mit uns gemeinsam die Dinge zu überlegen, die hier gesagt werden und wie wir die einzuordnen haben. In den Versen 12 bis 16 wird gesagt, was der Inhalt der Vision ist, was Johannes gesehen hat. Ja, erstens ging es um den Umstand der Vision, das ist das, was wir heute angeschaut haben. Zweitens geht es um den Inhalt der Vision, das ist auch sehr, sehr wichtig, was uns dort mitgeteilt wird. Aber abschließend möchte ich unsere Betrachtung heute Morgen mit dieser biblischen Herausforderung, die wir immer wieder in der Heiligen Schrift finden, dreimal allein im Hebräerbrief, dreimal. Es wird gesagt, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Noch einmal, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ihr Lieben, wie spricht der Heilige Geist? Er spricht durch das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes uns ausgelegt wird, ist es manchmal so, dass es unser Herz trifft und wir denken, wow, hier werde ich angesprochen. Und das ist, wie der Heilige Geist wirkt. So, wenn der Heilige Geist heute euch zuhörend auf etwas aufmerksam gemacht hat in eurem Leben, was vielleicht nicht in Ordnung ist, was in euer Leben nicht hineingehört, gehen wir im Gehorsam darauf ein, tun wir Buße. So, wenn der Heilige Geist uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir uns mit jemandem versöhnen sollen, tun wir es. Wenn der Heilige Geist uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass die erste Liebe für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus auch in unserem Leben ein Problemchen ist, gehen wir darauf ein, tun wir Buße und kehren wir um. Übereignen wir unser ganzes Leben diesem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus, bekennen wir ihm unsere Sünden. Und bitten wir Jesus darum, dass er unsere Sünden reinigt und uns vergibt. Vertrauen wir ihm bedingungslos. Das ist das Beste, was wir machen können. Das Beste, was wir machen können. Ihr Lieben, Jesus steht vor der Tür. Jesus steht vor der Tür. Amen. Amen. Wir wollen unsere Predigt abschließen oder unseren Gottesdienst abschließen, indem wir gemeinsam aufstehen. Ich werde mit uns beten. Und dann ein Segensgebet aussprechen. Lass uns aufstehen und Gott danken. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, dein Wort ist tatsächlich wie ein Spiegel vor uns. Und der Spiegel dient eben dazu da, dass wir in den Spiegel schauen und diese Dinge erkennen, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Wenn wir Dreck haben in unserem Gesicht, dann müssen wir es abwaschen. Schenke, Herr Jesus Christus, dass wir so sensibel sind, so feinfühlig sind, gerade auch der Sünde gegenüber. Dass wir diese Dinge, die wir erkannt haben, sofort bereinigen. Schenke uns, Heiland, dass die erste Liebe für dich uns tatsächlich kennzeichnet. Dass wir nicht nur davon sprechen, weil es schön ist, davon zu sprechen, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was Realität in unserem Leben ist. Warum? Weil wir dich lieben. Und weil wir ganz genau wissen, du hast uns so geliebt, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du liebst uns auch heute noch, Herr Jesus Christus, weil du uns als Hohepriester beim Vater vertrittst. Herr Jesus Christus, dich zu lieben, das muss unsere Priorität sein, von morgens früh bis abends spät. Danke, Herr Jesus Christus, dass dein Wort so klar ist. Es geht nicht darum, dass wir reich werden oder wohlhabend oder gesund. Es geht darum, dass wir richtig leben als Kinder Gottes in dieser Welt. Herr Jesus, hilf uns, keine Kompromisse zu schließen mit der Welt, die uns nichts zu bieten hat. Wir lieben dich. Und so preisen wir dich, wir ehren dich und wir beugen uns ganz bewusst, gerade auch heute Morgen, unter deinen Segen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.